für mich faszinierende Persönlichkeit. Ich habe von ihr auf einer Tagung gehört. Ich bin wegen ihr zu dieser Tagung gefahren, nach, in die Nähe von Hannover, wo es um transgenerationelle Übertragung ging. Die liebe Frau Althaus war natürlich an diesem Tag krank. Und dann habe ich mir gedacht, ich rufe sie mal an. Vielleicht kann ich sie hier in Basel schaffen. Und tatsächlich, es war ein unglaublich sympathisches Gespräch. Und sie hat zugesagt. Sie ist eine für mich insofern ganz besondere Person, als sie eben nicht mal eine Nachkommen von einem Opfer ist, sondern eigentlich eine Nachkommen von einem NS-Täter. Ihr Buch, was sie geschrieben hat, hieß NS-Täter war ich nicht. Und sie ist eigentlich von Beruf her zunächst einmal dem mathematischen und dem physikalischen Bereich gewidmet gewesen, in Lehrtätigkeiten im Gymnasium und hat im Zweitstudium Psychologie sowie eine Psychotherapieausbildung gemacht und arbeitet heute als Kinder- und Psychotherapeutin in ihrer eigenen Praxis. Und ein besonderer Schwerpunkt ist dieses Widmen der Traumatologie, diese Erforschung dieser transgenerationellen Übertragung, die ich eben erwähnt habe. Und sie ist im Grunde genommen als Tochter eines Nazi-Täters, oder nennt man es auch mal Nazi-Optimisten, genauso ein Opfer wie die Opfer, die Kinder der Opfergeneration. Und ich würde sagen, manchmal erschien es mir in dem Lesen der Biografien, dass die Kinder der Täter fast noch mehr zu tragen hatten als die Kinder der Opfer. Sie waren auch Opfer, sie haben oft mit diesem Schuldgefühl zu kämpfen gehabt, für das sie nichts konnten. Und ich bin sehr gespannt auf die Ausführungen von Ute Althaus, möchte Sie nochmal ganz herzlich begrüßen. Ihnen sehr, sehr herzlich danken, dass Sie gekommen sind. Bevor ich Ihnen das Mikrofon reiche, ich habe das Gefühl, können wir die Tiefen etwas rausnehmen und auch etwas mehr die Höhen einstellen.
Wird schwierig.
Also, ganz kleine Idee. Soll jemand der Team Frau Althaus das Mikrofon halten?
Nö. Das mache ich schon. Geht's? Ja, das mache ich schon.
Kommt selber zu
Perfekt. Okay.
Danke. Jetzt müsste es besser sein.
Ich hatte erst gehofft, ich könnte ohne Mikrofon. Würde, glaube ich, lieber ohne Mikrofon. Bin ich überall zu hören?
Ins Mikrofon.
Bitte? Nee. Also, okay, gut, mit dem Mikrofon. Zuerst mal herzlichen Dank, Herr Zwalina, für die Einführung. Und ja, ich freue mich, das hier in dieser Gedenkstätte sprechen zu können. Und weil das doch ein sehr brisantes Thema für mich ist, habe ich das schriftlich gemacht und Sie gestatten mir, dass ich das lese. Und sobald Sie mich verstehen, sagen Sie Bescheid. Die Gedenkstätte hier in Rien hat sich einen Ausspruch von Ignaz Kubis, der frühere Zentralrat der Juden in Deutschland, zum Motto gemacht. Was geschehen ist, darf man nicht vergessen, um für die Zukunft dagegen gefeit zu sein. An einem solchen Ort wie hier, im Bahnwärterhäuschen, bekommen die Opfer den Respekt und die Anerkennung, die ihnen im Nazi-Deutschland verwehrt wurden. Die Grenze, die Bahnlinie, die Rettung bedeuten konnte, manche haben die Flucht geschafft, fanden mitfühlende Menschen, die ihnen dabei halfen. Andere sind dabei umgekommen oder wurden zurückgewiesen, was auf dasselbe herauslief. Wie aber steht es mit dem, was wir aus diesem Zivilisationsbruch lernen müssen, um in Zukunft, wie Bubis es formuliert, dagegen gefeit zu sein? Wo es Opfer gibt, gibt es auch Täter. Oder deutlicher, ohne Täter gäbe es auch keine Opfer. Gerade diese verschwanden erschreckend schnell nach dem Krieg. Die Täter. Hitler und seine Bande wie mein Vater es formulierte, hätten allein die Verbrechen begangen, während sich die Deutschen zu einem erschreckend hohen Prozentsatz selbst als Opfer darstellten, Opfer von Hitler, Opfer der Umstände, Opfer des Krieges, Opfer der Alliierten. Man erklärte sich zum Nicht-Nazi, auch rückwirkend. Man hätte nie etwas mit dem Nationalsozialismus zu tun gehabt. Eine solche Fälschung der eigenen Lebensgeschichten hielt und hält sich in vielen Familien bis heute, wie eine Untersuchung von 2002 von Harald Welzer zeigt. Die Veröffentlichung dieser Studie trägt den treffenden Titel »Opa war kein Nazi«. Welzer und sein Team befragten Jugendliche, was sie über die eigene Familiengeschichte in der Nazizeit wüssten. Mehr als zwei Drittel von ihnen behaupteten, die Großeltern wären nie Nazis gewesen. Nicht wenige erklärten sie zu Widerstandskämpfern. Bei einem solchen Prozentsatz von mehr als zwei Drittel der Bevölkerung, die Studie ist repräsentativ, hätte der Nationalsozialismus in Deutschland nie Fuß fassen können. Hitler und seine Gefolge brauchten die NS-Begeisterten und Mitläufer, um an die Macht zu kommen. Um für die Zukunft etwas lernen zu können, müssen wir uns diese Personen anschauen, auch wenn oder vielleicht gerade weil sie aus der eigenen Familie kommen. Hiermit bin ich bei meiner Lebensgeschichte und meinem Buch angekommen. Ich werde zuerst einen Überblick über mein Buch geben, habe dazu einige Textstellen aus dem Buch zusammengefasst und werde dann anschließend, wenn wir noch Zeit haben, Beispiele aus dem Briefwechsel meiner Eltern vorlesen. Zuerst zu meiner Person, dazu Teile aus der Einleitung des Buches. Ich bin Jahrgang 43 mit Familiengeheimnissen aufgewachsen. Es gab etwas, das ich nicht wissen durfte, und doch musste ich genau wissen, über was ich nicht sprechen sollte. Bei fremden Leuten genauso wenig wie in der eigenen Familie. Dazu gehörte der Nationalsozialismus. Ich erfuhr darüber, weder im Elternhaus noch in der Schule, dort endete der Geschichtsunterricht nach dem Abitur mit dem Ersten Weltkrieg. Und von mir aus beschäftigte ich mich mit diesem Thema nicht. Mein Vater saß nach dem Krieg im Zuchthaus. Das wusste ich bereits als Kind, warum wusste ich nicht. Das gehörte auch zum Familiengeheimnis. Als Jüngste in der Familie hatte ich die Vorstellung, alle anderen wären informiert, nur ich nicht. Nichtwissen war in dieser Familie in der exakten naturwissenschaftlichen Denken der höchste Wert beigemessen wurde, verpönt, sodass ich schon deshalb nicht nachfragte. Mir wurde als Kind eingeschärft, ich solle auf die Frage, wo mein Vater wäre, antworten, er wäre in Gefangenschaft. Meine Mutter konnte meinen Vater zweimal pro Jahr besuchen. Bei Freundinnen, deren Väter in Kriegsgefangenschaft waren, war das nicht möglich. Es war verwirrend. Noch verwirrender waren die oft heimtückischen Fragen von Nachbarn, ob denn jetzt auch mein Vati nach Hause käme, wenn in der Zeitung wieder die Rückkehr von Kriegsgefangenen angekündigt war. Hinter dem Garten unseres Hauses, in dem wir ab dem 6. Lebensjahr wohnten, lag das städtische Gefängnis. Ich beobachtete oft Gefangene hinter ihren vergitterten Fenstern. Diese Männer waren für mich Verbrecher. Warum Menschen in ein Zuchthaus eingesperrt wurden, wusste ich nicht. In meiner Kinderwelt hatte ich mir zurechtgelegt, dass Zuchthäusler sicher nichts Schlimmes begangen haben könnten, denn mein Vati saß ja schließlich dort. Dass im Zuchthaus aber doch Straftäter einsaßen, erfuhr ich nach einem heftigen Streit mit zwei Freundinnen auf der Straße. Die beiden Mädchen behaupteten, die ganz gefährlichen Verbrecher würden im Zuchthaus und nicht im Gefängnis eingesperrt, was ich verständlicherweise vehement bestritt. Herr Salzmann, der katholische Priester, der gerade vorbeikam, wurde zum Schiedsrichter erkoren und gab den beiden Freundinnen recht. Nach einem verzweifelten, das stimmt nicht, mein Vati ist nämlich im Zuchthaus, ging ich weinend davon. Als ich meine Mutter von dem Vorfall erzählte, machte sie mir Vorwürfe, dass ich in der Stadt herumschwätzen würde. Ich zitiere aus einem Brief, den sie 1948 schrieb. Vor Ute muss man sich in Acht nehmen, die hört bei allem zu und erzählt es dann in der Stadt herum. Etwas düster, Bedrohliches, für das es keine Worte gab und geben durfte, setzte sich in mir fest und wurde zum Bestandteil meines eigenen. Ich war allein damit, fühlte mich wie mit einem Makel behaftet, von anderen ausgegrenzt oder grenzte mich immer wieder selber aus. Soweit ich mich zurückerinnern kann, waren Schuldgefühle, Scham und Ängste meine steten Begleiter. Mit Ende 20 geriet ich in eine Lebenskrise und ab da begann mein Weg, mich mit mir und meiner Familiengeschichte auseinanderzusetzen. 1993 fand ich, nach dem Tod meines Vaters, er starb im Alter von 97,5 Jahren, in seinem Wäscheschrank den Briefwechsel zwischen ihm und meiner Mutter, aus der Zeit, in der er seine Zuchthausstrafe von 47 bis 52 in Kaisheim absaß, sowie seine im Zuchthaus verpasste Vita. Bei Hausauflösung weiterer Verwandten tauchten Briefe und Tagebücher meines Vaters aus dem Ersten Weltkrieg, der Zeit zwischen den Kriegen und aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Ich bekam dadurch Material in die Hand, um den Fragen nachzugehen, die ich meinen Eltern nie stellen konnte und auf die ich, wenn ich sie stellte, keine befriedigenden Antworten bekam. Beide Eltern behaupteten nach dem Krieg, nie Nazis gewesen zu sein. Meine Mutter, Zitat, mit dem Quatsch hätte sie nie etwas zu tun gehabt, und mein Vater, NS-Offizier, war ich nicht. Die Briefe dagegen zeigten ein anderes Bild. Beide Eltern waren begeisterte Nazis und entsprechend Antisemiten. Das Familiengeheimnis war für mich als Kind damals unantastbar. Im Alter von Ende 20 begann ich das Familiengeheimnis langsam zu lüften. Es war mir aber erst nach dem Tod meines Vaters möglich, das Tabu ganz zu brechen und in Archiven nach seiner militärischen Laufbahn und nach den Prozessakten zu suchen. Über die Verbrechen an dem jungen Robert Limpert aus Ansbach in Bayern erfuhr ich in der ganzen Tragweite erst 1998, durch die Akteneinsicht der Prozessakten im Staatsarchiv in Nürnberg. Vorher hatte mir mein Vater auf meine diesbezüglichen Fragen Lügengeschichten erzählt, die ich in verschiedenen Variationen in den Briefen und in seiner Biografie dann wiederfand. Ist okay mit dem Hören da überall? Geht das?
Perfekt.
Gut. Mein Vater, Offizier der Luftwaffe, hatte als Kampfkommandant in Ansbach in den letzten Kriegstagen 1945, wenige Stunden vor dem Einmarsch der Amerikaner, einen jungen Mann, Robert Limpert, der durch nächtliche Plakataktionen die Bevölkerung zum Widerstand gegen die Nazis aufrief, persönlich gehängt. Die Amerikaner standen zu diesem Zeitpunkt vor den Toren der Stadt und drohten die Stadt zu bombardieren, wenn sie nicht freiwillig übergeben würde. Mein Vater lehnte das ab. Laut Aussage eines Zeugen sagte er, ich zitiere, die Stadt Ansbach wird mit allen Kräften verteidigt. Wir haben unserem Führer den Eid geschworen, den werden wir unverbrüchlich halten. Darauf hob er seine rechte Hand zum Hitlergruß und rief dabei, Heil Hitler! Und dann ging er weiter. Als niemand von den anwesenden Leuten auf den Hitlergruß reagierte, drehte sich Oberst Meyer nochmal nach uns um und rief zu uns, ihr lernt in diesem Krieg noch Heil Hitler sagen. Dann ging er weg, statt einwärts. Zitat Ende. Robert Limpert versucht daraufhin, die militärische Kommandozentrale zu stören und schneidet am helllichten Tag eine Telefonleitung durch, wird von zwei Hitlerjungen beobachtet, denunziert, von der Polizei festgenommen und meinem Vater überliefert. Dieser stellt ein Standgericht zusammen und verurteilt den jungen Mann zum Tod durch den Strang. In diesem nur wenige Minuten dauernden Verfahren übernimmt mein Vater die Rolle des Anklägers, des Richters und anschließend auch noch die des Henkers, da kein anderer bereit war, das Todesurteil zu vollstrecken. Dann lässt er Flugblätter und einen Zettel, ich bin der Verfasser, an die Kleider des Toten heften. Auf die Frage, wie lange die Leiche dort hängen sollte, meinte mein Vater im Weggehen, mindestens 3 Tage, bis sie stinkt. Er nimmt sich danach ein Fahrrad und verlässt die Stadt. Diese Tat wurde im amerikanischen Heeresbericht als Beispiel, wie die Nazis mit der eigenen Bevölkerung umgingen, veröffentlicht. Mein Vater kam nach Kriegsende in amerikanische Gefangenschaft, wurde dort als Täter von Ansbach identifiziert. Er hat geprahlt mit dem, was er da machte. Und von den Amerikanern dem dortigen Amtsgericht übergeben. Dieses klagte ihn wegen Mordes an und verurteilte ihn am 14.12.46 wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von 10 Jahren Zuchthaus und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. 1952 wurde er vorzeitig entlassen. 1960 kriegte er diese Ehrenrechte wieder zurück und auch wurde seine Zeit, die er im Zuchthaus saß, als Gefangenschaft umgedeutet und diese Jahre zählten für seine Pension, die er dann nach Beendigung kriegte. Und wenn man das anschaut auf den Hintergrund von dem Kampf, den die Opfer machen mussten, um eine Entschädigung zu kriegen, dann spürt man das ganze Ausmaß, wie sehr in Deutschland die Täter geschützt wurden und negiert wurden. Die Zeitdokumente, die ich nach den Hausauflösungen in meiner Familie fand, ermöglichten es mir, meinen Vater und auch meine Mutter deutlicher zu sehen. Nun gab es ihre Aussagen schwarz auf weiß. Und zwar nicht nur zu der Zeit, in der ich mit ihnen lebte. Je mehr ich mich mit diesem Material auseinandersetzte, desto mehr Fragen tauchten auf. Es ging mir nicht mehr nur darum, das Familiengeheimnis zu lüften, die Verstrickungen meines Vaters mit dem Nationalsozialismus und seine Tat bei Kriegsende anhand von Zeitdokumenten zu rekonstruieren, sondern auch um die Frage, was war mein Vater für ein Mensch, der begeistert 1915 mit 20 Jahren in den Weltkrieg zog. Das machten viele seiner Generation. Er aber schreibt 1918 nach einem Urlaub bei seinen Eltern kurz vor Kriegsende, wie wohl tut doch das Bewusstsein, wieder im Krieg zu sein. Und ab 1930 jubelt er dem Führer zu, macht mit der Partei im Rücken eine steile Offizierskarriere, profitierte vom Nationalsozialismus und behauptete, nach dem Krieg mit all dem hätte er nichts zu tun gehabt. NS-Offizier war ich nicht. Wie war er zu dem geworden, der er war? Um mehr über seine Persönlichkeit zu erfahren, analysierte ich einzelne Aussagen aus den Briefen, stellte entsprechende Äußerungen, die mein Vater zu verschiedenen Zeiten machte, nebeneinander, betrachtete den Kontext, in dem er eine Aussage stellte, und konnte dadurch ein Bild von ihm zeichnen, das wohl näher an seine Person herankommt, als wenn ich mich nur erinnere und mein Erleben mit ihm reflektiere. Das analytische Vorgehen gab mir die Möglichkeit zu einer größeren Distanz, die ich keineswegs immer durchhalten konnte. Denn ich habe über meinen Vater und über meine Familie geschrieben. Es gab während dieser Arbeit immer wieder Situationen, in denen ich vollständig blockiert war und in denen Gefühle aus meiner Kindheit mit ihren entsprechenden Abwehrstrategien wiederbelebt wurden, die ich zuerst bearbeiten musste, bevor ich weiterschreiben konnte. Das Schreiben dieses Buches und das immer wieder Überarbeiten des Geschriebenen war eine intensive Auseinandersetzung mit meiner Familie und mit mir selbst. Ein Beispiel, wie sich meine Gefühle in mein Schreiben einschlichen. Ein Schreibfehler überdauerte all meine Überarbeitung. Ein befreundeter Theologe, der heute Abend auch da ist, machte mich darauf aufmerksam. Ich hatte die Widmung, die mein Vater seine Vita vorausstellte, abgeschrieben. Und zwar hat er ein Bibelzitat abgeschrieben. Ich schrieb, mein Lebensschicksal, du fürchtest, Herr, die Sache meiner Seele, statt du führtest, Herr, die Sache meiner Seele. Die Furcht war meine bei all dem, was ich da gelesen habe. Und damit zu meinem Vater. Mit der Frage, ich werde erstmal einen Schluck trinken. Wie mein Vater, mit der Frage, wie mein Vater zu dem geworden ist, der er war, habe ich seine primären Beziehungen zu seinen Eltern und Geschwistern angeschaut. Er wuchs mit 3 Schwestern auf. Wenn ich jetzt nur einzelne Aspekte herausgreife und mich auf die Beziehung zu seinem Vater beschränke und das auch noch zusammenfasse, besteht die Gefahr einer verkürzten Sichtweise. Sie entschuldigen das. Er beschreibt in seiner Vita die Beziehung zu seinem Vater. Ich zitiere: Der Vater arbeitete eigentlich immer. Von den Geldmitteln, 5.000 Reichsmark Gehalt und 5.000 Reichsmark Zinsen pro Jahr, zweigte er viel für das Institut ab zur Anschaffung von Instrumenten unter Verzicht auf Reisen und Sommerfrischen. Vielleicht entsprang auch daraus sein stiller Wunsch, dass sein Sohn Professor im gleichen Fach werden sollte. Er träumte von einer gelehrten Dynastie, wie sie zum Beispiel die Kohlrausch sind. Familie Kohlrausch ist eine Physikerfamilie, da gibt es in mehreren Generationen immer wieder sehr berühmte Physiker. Das wollte also mein Großvater auch. Ich zitiere weiter aus meinem Vater. Der natürliche Spieltrieb kam bei dem ewigen Pauken und Lernen viel zu kurz. Ich wurde verträumt, was wieder dem Latein eines Cornelius Nepos und Julius Caesar wenig förderlich war. Dazu kam, dass dem Vater als Fachmann und experimentellen Forscher jeder Nagel und jede Schraube leid tat, die der unerfahrene Sohn vermurkste. Das Experimentieren lerne man in den Praktika der Universität, sonst wäre es doch nichts Ordentliches. Mein Vater beschreibt sehr deutlich, dass sein Vater despotisch an den Leistungen seines Sohnes interessiert war, um sich selbst damit zu schmücken. Er verpackt diese Aussage in einem leicht humorvollen, beschönigenden Ton. Später wird er selbst seiner Tochter Sonja gegenüber deutliche Worte für diesen Leistungsdruck finden. Ich zitiere aus einem Brief vom 3.4.1949. Wird sie nicht versetzt, dann kann sie hocken, möglichst abgesondert und im Dreck, aber auch besonders im seelischen Dreck verkommen. Auf meinem Vater, dem einzigen Sohn dieser patriarchal ausgerichteten Familie, lastete ein unerbittlicher Leistungsdruck während der Schulzeit und anschließend während des Studiums am Institut seines Vaters. Ihm bleibt wenig Luft und Raum, seine eigene Identität mit eigenen Wünschen und einem eigenen Lebensentwurf zu entwickeln. Er bezeichnet sich selbst in der Zeit des Studiums als den gehemmten Bub. Aus dieser erstickenden Enge flieht er in eine scheinbar heile Welt der Pfadfinder, die er mit viel Pathos und sich mit den entsprechenden Tugenden schmückt. Ich zitiere: Wer nicht reinpasste, flog raus. Von all den Gefühlen, über die mein Vater schreibt, wird nur ein Gefühl in den Briefen und in seiner Biografie deutlich spürbar. Wut, die sich immer wieder zu Hass steigert. Wenn er dagegen über Liebe, Treue, Pflichterfüllung, Freiheit, Kameradschaft und dergleichen schreibt, kann ich kaum eine entsprechende Gefühlsqualität aus dem Kontext herauslesen. Mein Vater muss voller Wut und Hass auf beide Eltern gewesen sein, die er sich aber keineswegs eingesteht. Er deutet die Grausamkeiten seines Vaters als Liebe um. Ich zitiere wieder aus seiner Vita: Es war deine Vaterpflicht, alles in meinem Inneren unter den Pflug zu nehmen. Hab Dank, du rastloser Sämann, hab Dank. Auch dort, wo die Dornen wachsen und die Steine liegen und die Körner nicht auf Grund fielen, hat sie ausgeworfen deine Liebe. Zitat Ende. Eine bedingungslose Liebe, die nicht an Leistungen gebunden ist und die die Eigenständigkeit des Kindes respektiert und dessen Pflanzen wachsen lässt, um im gleichen Bild zu bleiben, hat mein Vater in seinem Elternhaus kaum kennengelernt. Um diese verdrehte Vorstellung von Liebe, die er von seinem Vater angeblich bekommen habe, aufrecht zu erhalten, muss er liebevolle, weiche Gefühle abwerten. Ich zitiere aus einem Brief vom 3.4.49. Auf unverschämte Antworten, meine Mutter hatte sich gerade über die Kinder beschwert, auf unverschämte Antworten gibt es mitleidlos nur Trockenbrot. Bitte versündige dich nicht mit dieser verwünschten Milde. Deine Mutterliebe darf nicht zur Affenliebe entarten. Das Wort Affenliebe kommt ganz häufig vor in den Erziehungsbüchern, die im Nationalsozialismus so als Dogma waren. Es ist Johanna Harrer, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Da geht es reihenweise darum, die Mutter zu warnen vor der Affenliebe. Man dürfte nicht zu sehr auf die Kinder eingehen. Es ist übrigens gerade ein Buch rausgekommen von der Tochter von Johanna Harrer, die ihre Biografie geschrieben hat und noch ein Teil von der Biografie der Mutter. Es ist ein sehr eindrückliches Buch, was ich sehr empfehlen kann. Auch bei seinen Kindern wieder zurück hier zu meinem Text und zu meinem Vater. Auch bei seinen Kindern setzt mein Vater Liebe und Schulleistungen gleich. Ich zitiere aus einem Brief an meine Mutter. Hans macht mir mit seiner Lernerei schrecklichen Kummer. Hat der Bub in all dem Elend gar nichts gelernt? Er hat seine Mutti eben nicht lieb. Sonst machte er diese Schwierigkeiten nicht. Das ist seine wahre Religionsnote. Also auch hier wieder die Verbindung Liebe und gute Schulleistungen oder jedenfalls Gehorsam. An mehreren Stellen in den Briefen von 1928, in dieser Zeit lebte er noch im Elternhaus, und zwar bis 32, und da war er 37 Jahre alt, er ist 1895 geboren. An mehreren Stellen äußert mein Vater, wenn auch verschlüsselt, seinen Wunsch aus dieser Lebenssituation befreit zu werden. Den einzigen Weg für eine solche Befreiung sieht er darin, dass sich der Vater ändere. Eine andere Möglichkeit, dieser giftigen Nähe zu entfliehen, sieht er nicht. Bei den Nazis glaubt er, eine solche Befreiung gefunden zu haben. 1930 trifft er, 35-jährig, zu dem Zeitpunkt promovierter Physiker und Assistent der Universität, einen Pfadfinderfreund, der ihm schwärmerisch von Hitler erzählt. Der Funke springt bei meinem Vater spontan über. Er schreibt einen begeisterten Brief an seinen Onkel Paul in Amerika. Hitler prangere die Friedensverträge an, mache Schluss mit den Alten, die diese Verträge unterschrieben hätten und immer wieder unterschreiben würden. Man wolle, Zitat, endlich selber jung sein und selber blühen. Das ist sein Bestreben. Im Nationalsozialismus ist seine Eigenständigkeit wieder nicht gefragt. Zum Beispiel haben die Jungen beim Jungvolk eine Gürtelschnalle, auf die ist eingraviert, wer auf die Fahne des Führers geschwört, hat nichts mehr, was ihm selber gehört. Das trugen die Jungen auf ihrem Bauch. Okay. Als Gleicher untergleichen wird meinem Vater ein Platz in der Volksgemeinschaft versprochen, um den Preis, dass er sich dieser Bewegung mit Haut und Haar verschreiben muss. Auch hier sind seine Eigenständigkeit und seine Individualität nicht gefragt. Das sind für ihn vertraute Töne seiner Kindheit und lösen bei ihm die entsprechenden Reaktionen dem Führer wie seinem Vater gegenüber aus. Er klammert sich an den, der in seine Eigenständigkeit und Würde abspricht. und verherrlicht dessen vermeintliche Stärke. Für diese Selbstaufgabe wird ihm bei den Nazis im Unterschied zu seiner Familie Macht versprochen. Gleichzeitig bekommt er einen Fokus und eine Legitimation für seine Wut und seinen Hass geliefert. Mit erschreckender Selbstverständlichkeit schreibt mein Vater in dem Brief von 1930 an seinen Onkel Paul. Ich zitiere: Ein Kapitel für sich sind die Juden. Sie werden schlechte Zeiten bekommen. Schon heute sind sie sehr nervös. Die Kapitalflucht, die unmittelbar nach der Wahl einsetzte, ist darauf zurückzuführen, dass die Juden ihre Mittel rasch in Sicherheit brachten. Hitler sagte, dass er einen wahren Volksstaat aufbauen will, in dem die Rassenmerkmale des Blutes treibende Kraft sein sollen. Die Juden sind wesensfremd, Semiten und fliegen daher raus. Sie erhalten kein Stimmrecht, werden nach dem sozialistischen Programm vielleicht auch enteignet werden. Er hat das sehr schnell begriffen, das ist 1930. Vor 1930 habe ich in den Schriften nichts Antisemitisches gefunden. Dagegen Situationen, in denen er andere ausgrenzt. Es ging meinem Vater in meinen Augen mehr um den Hass und die Möglichkeit, selber aktiv auszugrenzen, als um die Juden. Er idealisiert Hitler und schmückt ihn mit den Eigenschaften, die er für sich selbst in Anspruch nimmt. Ich habe kaum Selbstkritisches in den ganzen Schriften gefunden. Das ist das, was mich am meisten erschüttert hat. Ich denke, eine Führerverherrlichung kam bei diesen Nazis immer einer Selbstverherrlichung gleich. Mein Vater hat bei den Nazis seine Heimat und in Hitler seinen Übervater gefunden, dessen Propaganda er folgsam vertritt. Wie viel solcher leicht entzündbarer Fackeln braucht es, um einen Flächenbrand auszulösen? Und den hat's gegeben. Wenn ich die Kindheit meines Vaters betrachte, um daraus sein Verhalten als Erwachsener besser verstehen zu können, dann heißt das nicht, dass ich seine Grausamkeit, seine Taten und seine Verweigerung, Verantwortung für diese Taten zu übernehmen, mit einer schwierigen Kindheit entschuldige. Verstehen oder besser zu verstehen versuchen, heißt für mich nicht entschuldigen, ihm die Schuld nehmen. Er hat als Kind zweifellos unter dieser autoritären Erziehung seiner Eltern sehr gelitten. Als Erwachsener ist er dafür verantwortlich, wie er mit diesem Leiden umgeht. Übernimmt er diese Verantwortung und ermöglicht sich dadurch, in eine respektvolle Eigenständigkeit hineinzuwachsen? Oder nimmt er dieses Leiden nahtlos weiter und agiert seinen Selbsthass am Mitmenschen aus? Mein Vater hat entsetzlicherweise den zweiten Weg gewählt und raubt Robert Limpert sein junges Leben. Mein Vater war kein Einzelfall, sondern typisch für die Mentalität der Nazis, die sich begeistert dem Führer anschlossen, weil ihnen der Nationalsozialismus entsprach, die sich als Übermenschen hochstilisierten und dann all die, die anders waren, hasserfüllt bekämpften. Nach dem Krieg sind diese Nazis keineswegs zu anderen Menschen geworden. Ihre entwertende Haltung dem Mitmenschen und dem Leben gegenüber haben sie nicht wie ihr Parteibuch ablegen können. Sie selbst stellen sich nach dem Krieg als Opfer dar, und auch darin sind meine Eltern keine Einzelfälle, während es für die Leiden der tatsächlichen Opfer kaum Mitgefühl gab. Wir Kinder dieser begeisterten Nazis sind in einer verlogenen Umwelt aufgewachsen. Verdrehungen wurde uns als Gradlinigkeit, Gehorsam als Liebe zu den Eltern und ihre Verbrechen als Pflichterfüllung verkauft. Mein Vater hat seine Verteidigungsschrift überschrieben, das Gesetz der Pflicht. Der Boden von uns Kindern der Nazis ist durchsetzt mit der totgeschwiegenen braunen Vergangenheit unserer Eltern, oft auch heute noch vernebelt, zum Beispiel durch ein beschönigendes, scheinbar liebevolles, die konnten damals doch nicht anders, oder auch, das war halt damals so in dieser Zeit, wie man es immer wieder liest und hört, sobald es um die Täter in der eigenen Familie geht, wenn überhaupt darüber gesprochen wird. Häufiger wird das Thema in den Familien beschwiegen nach dem Motto, lass doch endlich die alten Zeiten ruhen. Wollen wir Kinder der Nazis für uns und unsere eigenen Kinder an einem sichereren, mitmenschlicheren Fundament bauen, kommen wir nicht darum herum, diesen Prozess der Entnazifizierung, den unsere Eltern verweigerten, zu vollziehen und uns, auch wenn es noch so schmerzhaft ist, zu fragen, was die Eltern in welcher Haltung im Nationalsozialismus taten. Indem wir die Täter benennen und die Taten dieser Nazis genau darstellen, ihre Motivation dahinter erforschen, können wir uns den Leiden der Opfer annähern und an dem Potenzial für Prävention und soziale Wachheit arbeiten. Soweit meine Ausführungen. Und jetzt ist die Frage, ob wir jetzt erstmal eine Runde fragen oder in ein Gespräch kommen oder ob ich noch aus dem Briefwechsel, ich habe noch vor, aus dem Briefwechsel vorzulesen, und zwar, wo es darum geht, wie die Eltern mit der Verurteilung meines Vaters umgingen. Soll ich es gleich lesen, ja, oder?
Liebe Frau Althaus, erstmal würde ich sagen,
brauche meinen Schluck Wasser.
Dürfen wir Ihnen einen kleinen Applaus geben für diese Das heißt, von der Idee, wenn wir 5 Minuten Pause machen würden und wir würden jetzt Ihnen, solange Sie sitzen und so weiter, einen kleinen Apéro durchgeben. Ich würde gerne euch fragen, ist das okay? Und schicke ich mal die Dinge kurz rein.
Bei einem Apéro ist natürlich die Frage, geht dann die Energie weg oder tun wir uns den Apéro eher für hinterher?
Ja, okay.
Sehr gut.
Gut.
Lüften
aber ein bisschen durch. Ja. Oh, da kriege ich noch ein Glas Wasser. Ich danke Ihnen herzlich. Ja, wunderbar. Wunderbar. Können Sie schon wieder, soll ich weiterfahren? Okay, gut. Ist für mich ein bisschen schwierig, ich kann wenig rumgucken, weil ich dieses Mikrofon so habe. Also, Okay. Ich lese aus Briefen vom November 1948. Zu jenem Zeitpunkt wartet man auf den Bescheid des Gnadengesuchs. Das erste Gnadengesuch ist da gestellt und man wartet auf den Bescheid. Je näher der Zeitpunkt kommt, desto größer wird die Unsicherheit und Anspannung bei beiden. Ernst, ich habe meine Eltern in dem Buch per Vornamen genannt, weil ich über sie auch schreibe aus einer Zeit, wo ich nicht mit ihnen zusammengelebt habe, also schon viel früher, und deswegen habe ich mich entschlossen, die Vornamen zu nehmen. Ernst reagiert mit verstärktem Hass und Selbstmitleid. Hertha, meine Mutter, geht zum Angriff auf Ernst über. Ernst an Hertha vom 14.11.1948. Es ist schwer, dir zu schreiben. Ich fresse euch Magers Pakete leer, habe noch Wünsche, bin ein vollkommen nutzloses Geschöpf. Was sollen die Kinder schon Gutes von mir denken? Mein Herz will eben recht wenig. Ich hätte nichts dagegen, es wollte gar nicht mehr. Auch du hättest es dann leichter, wenn es so weitergeht, bin ich kurze Zeit wieder fürs Spital reif. Dieser bayerische CDU-Staat ist schlimmer als die Weimarer Republik. Dies CDU-Christentum hat mit der Bibel einen Dreck zu tun. Mein Herz ist von Hass zerfressen, von Ekel, von Verachtung. Herrgott, lass es Atombomben regnen, Pech und Schwefel, langt nicht für diesen Saustall. Dahinter 5 Ausrufezeichen. Hertha antwortet darauf. Totensonntag. Lieber Ernst, bitte nicht wieder so einen Brief wie den letzten. Du darfst nicht so lähmend in meine mühsam aufrechterhaltene Schaffenskraft eingreifen. Ich möchte dir wirklich nicht wünschen, 9:30 Uhr einen solchen Brief zu kriegen und dann von 10 bis 1 und von 2 bis 5 Schulstunden halten, meine Mutter war Lehrerin, und abends sich für die 5 Schulstunden zum Samstag noch vorbereiten müssen. Was ich dann außerdem nachts noch geträumt habe. 3 Ausrufezeichen. Also so halten wir beide nicht durch. Ich habe den Zusammenbruch vorausgesehen, da du dich eben so sehr auf eine Befreiung im Herbst eingestellt hast. Ich habe dir beim letzten Besuch schon gesagt, dass es unmöglich ist. Wir müssen uns eben in unser furchtbares Schicksal finden. Mein Vater schreibt an den Rand mit Rot ein Nein mit 4 Ausrufezeichen. Ich las gestern hier in der französischen Zone 8 Jahre Zuchthaus für die Erschießung 2 Fahnenflüchtiger. Das hat nun nachträglich keinen Sinn mehr, über geschehene Dinge nachzugrübeln. Wir müssen eben jetzt beide bitter dafür büßen, dass du damals den Fingerzeig Gottes nicht spürtest, als der Strick riss. Bei dem Erhängen ist zuerst der Strick gerissen und dann hinterher hat mein Vater nochmal den Strick zusammengeknüpft. Wäre ich damals bei dir gewesen, aber dieser blöde Einfluss der Familie H., die sich dann, als es wirklich darauf ankam, verdünnisierte. Damit werde ich eben nicht fertig. Ich hasse den Narzissmus mit seinen verabscheuungswürdigen Methoden. 5 Ausrufezeichen. Außerdem sind die beiden C-Herren aus Ansbach, Kürten und Gläsen, das ist Richter und Staatsanwalt bei dem Prozess, noch unser persönliches Pech. Weiter, dass du unglücklich bist, dass die Kinder keine Beziehung zu dir haben, wundert dich das? Am 8. Januar 1943 bist du von uns weg, um bis März 1945 nur noch einige Gastrollen zu spielen. Man kann es einfach nicht verlangen. Und Marga ist die Schwester meines Vaters. Margas Aufmunterungen an Hans, sei nicht so stur, sonst geht es dir wie deinem Vater, tragen auch nicht allzu sehr zur Verständigung bei. Glaubst du nicht, dass mir oft das Herz bricht, wenn ich heute am Sonntag Ehepaare von meinem Stübchen aus spazieren gehen sehe, wenn ich in der Zeitung lese, dass nun auch Frankreich binnen 4 Wochen die letzten Kriegsgefangenen entlässt, von dem biologischen Elend gar nicht zu reden. Das erzähle ich dir beim nächsten Besuch. Ernsts Brief ist voller Hass. Wie reagiert Hertha darauf? Als ich das erste Mal über Herthas Antwortbrief schrieb, entstand ein sehr bruchstückhafter Text. Gedanken waren angedeutet, nicht ausgeführt, blieben unklar und wurden durch ein nächstes Zitat aus dem Brief, das ohne Kontext isoliert stehen blieb, auch nicht deutlicher. Als wenn ich die Aussagen nur antippen würde, schnell wieder davon weglaufen müsste, um durch ein neues Zitat aus Herthas Brief davon abzulenken. Dieser Text irritierte mich. Ich wertete mich dafür ab und schrieb in meiner Unfähigkeit, den Inhalt von Herthas Brief klarer zu sehen und ihn ausdrücken zu können, zu. Erst nach einigen Anläufen gelang mir die nötige Distanzierung, um meinen Text auch als adäquaten Spiegel dieses Briefes zu sehen. Herthas Brief ist beim genaueren Hinschauen voller Verwirrungen, auch wenn Aussagen zum Teil klar und bei Hertha oft besonders klar und markig daherkommen. Dazu ein Beispiel. Hertha schreibt, sie hasse den Narzissmus mit seiner verabscheuenswürdigen Methoden, ohne einen Bezug. Es ist weder klar, ob sie Ernst als Nazi sieht, ihn dafür hasst, ob sie die Familie H. dafür hasst und welche verabscheuenswürdigen Methoden sie meint. Das Morden? Welches Morden? Das Morden der Juden oder Ernsts Morden oder dass sich H. verdünnisierte, alles bleibt im Unklaren. Der Satz steht allein, der Kontext ist verwischt. Man kann beliebig jeden Inhalt dort hineinlesen oder andersherum gesehen, Hertha kann sich jeder Aussage entziehen, das habe ich nicht gemeint. Welche Gefühle hat Ernsts Brief bei Hertha wohl ausgelöst? Angst und Erschütterung, ihren Mann so hasserfüllt zu sehen. Nicht wie beim ersten Besuch, nett gekämmt und nicht allzu grau, gut rasiert. Das erste Mal hatte sie ihn gesehen am 23.03.1948. Über ihre Gefühle schreibt sie nicht, sondern scheint die Flucht nach vorne zu ergreifen und versucht, an verschiedenen Stellen Kontrolle zu erlangen. Sie habe den Zusammenbruch vorausgesehen, aus Angst, sonst überrollt zu werden. Mir drängt sich hier die Frage auf, was Hertha unter Zusammenbruch versteht. Meint sie, dass Ernst zusammengebrochen ist? Oder droht nicht vielmehr ihr Bild von Ernst zusammenzubrechen? Hertha dehnt ihre Kontrolle auch noch auf Ansbach aus. Wenn ich damals bei dir gewesen wäre, aber dieser blöde Einfluss von H., dann? Herthas Satz klingt unvollständig. Wäre er zu Kriegsende dann nicht so mörderisch gewesen, wenn sie da gewesen wäre? Es bleibt unklar, was sie meint. Versichert im nächsten Satz aber, damit werde ich nicht fertig. Das ist zwar eine Aussage, die aber ebenfalls wieder nur Fragen nach sich zieht. Womit wird sie nicht fertig? Dass sie damals nicht da war? Dass die Familie H. sich verdünnisierte? Dass Ernst ein so beeinflusster Mensch ist und sich zum Werkzeug für andere machen lässt? Das ist doch das Bild, was sie von ihm zeichnet. Oder dass er gemordet hat? Hertha laviert und ringt und lässt vieles im Unklaren. Vermutlich ist ihr selbst auch vieles unklar. Nach dem ersten Besuch bei Ernst bleibt, glaubt sie Ernsts Version. Ich zitiere, ich kann jetzt Ernst voll und ganz verstehen und bitte auch dich, es zu tun. Das ist aus einem Brief, den sie nach dem ersten Besuch an eine Tante von meinem Vater geschrieben hat. Auf der anderen Seite ist er verurteilt worden und in der Revision wurde dieses Urteil bestätigt. Das muss Hertha zutiefst verunsichert haben. Darüber schreibt sie nicht. Versucht sie stattdessen stark und unantastbar zu geben, während sie Ernst ein eigenverantwortliches Handeln abspricht. Zitat, wäre ich damals bei dir gewesen, aber dieser blöde Einfluss der Familie H. In seinem Antwortbrief geht Ernst nur auf eine von Herthas Aussagen ein, und zwar auf ihr biologisches Elend. Alles andere lässt er weg, besonders ihre Aussage über Ansbach. Ernst am 25.11.48. Dein Brief vom Toten Sonntag hat mich sehr erschüttert. Was ich immer fühlte und ahnte, ist Gewissheit geworden. Du schreibst vom biologischen Elend. Was ich längst wusste, du bist krank. Warum hast du es mir verschwiegen? Ebenso ist es mit Marga. Ich spürte den Missklang, du hast es immer wieder trotz meiner Fragen vermieden, auf die inneren Dinge einzugehen. Nun weiß ich genug aus der Erziehung von Hans. Mein Bruder war in der Zeit bei Marga für ein Dreivierteljahr. Hab Dank für diese erlösende Wahrheit. Ich war entsetzlich enttäuscht, weil ich euch einfach nicht verstand. Hertha darauf, am 2.12.48. Mit Erschütterung habe ich deinen Brief gelesen. Du bist, weiß Gott, Überzwerch, wie die Südbadener so nett sagen. Zum Trost schicke ich dir ein goldenes Bildle von Ute Lein und dem Großvater und Hans. Den Pullover strickte ich Ute aus Resten. Ist das nicht süß? Ich bin doch im Leben nicht krank, nein, gesund. 3 Ausrufezeichen. Kapierst du mich denn nicht? Kein Wunder, dass du vergessen hast, dass es zweierlei Geschlecht gibt. Weiter geht Hertha nicht auf Ernsts Brief ein und das Thema Ansbach und Ernsts Verurteilung ist für beide vom Tisch. Man findet sich in gemeinsamer Empörung über die Kinder. Hertha an Ernst am 6.12.48. Endlich kam ein halbwegs vernünftiger Brief von dir. Du glaubst gar nicht, wie viel Angst ich immer wieder habe, wenn ich wieder einen öffne, was wohl nun wieder drin stehen wird. Also hab Dank, dass es diesmal nicht allzu viel Nerven erforderte. Ich hab nicht mehr viel, was mir die Schule noch an Nerven überlässt, vernichten mir dann die Kinder zu Hause. Es ist oft zum Kotzen. Hans sitzt 5 Stunden über seine Schularbeiten, die unter väterlicher Aufsicht in knapp einer halben Stunde erledigt wären. Sonja hilft mir gar nicht mehr. Vielleicht sind die täglichen 6 Stunden anstrengend, aber dann wird am Nachmittag geschwartet und wenn ich nach fünf aus der Schule komme, sind die Schularbeiten noch nicht angefangen, statt dass sie das Abendbrot kocht, und wenigstens die Ute abfüttert und ins Bett schafft. So ist nur unter furchtbarstem Gebrüll das Zimmer für mich abends um 9 Uhr geräumt, dann ist man meist so erledigt, dass man auch erst eine Stunde braucht, bis man an die Arbeit gehen kann. So, das wäre die Wahrheit. 8 Ausrufezeichen. Ute ist brav, geht in die Kinderschule, macht mir wenig Mühe. Soweit der Brief. Jetzt wieder zu meinem Kommentar. Hier schiebt die Mutter aktiv den Kindern die mitverantwortlich für ihre Notsituation zu. Sie vernichteten die Nerven der Mutter. Damit sind sie in Herthas Augen mitschuldig an ihrer Not. Dass die Kinder für ihr Handeln eine eigene Motivation haben könnten, wird hier nicht gesehen. Im Gegenteil, die Kinder sollten der Mutter das Leben erleichtern, die große Tochter den Haushalt führen und die kleine Schwester versorgen und die beiden Schulkinder möglichst reibungslos und unauffällig die Schularbeiten erledigen. Dass Hertha in ihrer Überforderung solche Wünsche an die Kinder hat, ist sehr verständlich. Wenn sie von den Kindern diese Wunscherfüllung aber real einfordert, dann verweigert sie den Kindern die Einfühlung, die sie selbst von ihnen erwartet. Die Überforderung der Kinder wird dabei übersehen. Sonja, die von der Dorfschule direkt in die Quarta des Gymnasiums eingestuft ist, zwischendrin eine Flucht hinter sich hatte und 2 Jahre Französisch nachholen muss, ist immer noch TB-krank. Sie hatte eine offene Drüsen-TB. Der Befall eines inneren Organs ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht diagnostiziert. Jetzt kommt, und nur noch ein Brief und dann höre ich damit auf. Können Sie noch? Dann lese ich den nächsten noch. Das erste Gnadengesuch wird im Dezember 1948 abgelehnt. Die Familie wird bis zu Ernsts vorzeitiger Entlassung aus dem Zuchthaus im Dezember 1952 noch 8 weitere Gnadengesuche stellen. Ernst schreibt am 12.12.1948: So spät am Sonntagabend habe ich dir noch nie geschrieben, du armes, liebes, gutes Frauli. Dein Brief mit den Kinderbildern kam. Inzwischen hast du mein Einschreiben mit der Einheitsformel über unser Gnadengesuch erhalten. Nach 20 was 20 Leumundszeugen beurteilen, darunter ein Oberkirchenrat, eignet sich nicht zur Berücksichtigung. Einheitsformel, erledigt zwischen 2 Ami-Zigaretten. In dieser Not ist Sonja Lein, meine Schwester, der tiefe Schatten. Du schreibst, sie hat ein Herz von Stein. Hattest du es in Sommersdorf auch, als sie ihre Drüsensache bekam? Hattest du dies auch, als du dich immer wieder für sie opfertest? Sie ist ein regelmäßiger Kostgänger und dankt dir mit solchem Egoismus? Ich habe die Kinderbilder weggelegt. Ein lachendes Foto beweist mir nichts. Ich hatte in meinem Brillenfutteral ein Zettelchen: Sonja Lein, Hausglöckel. Sie sollte dein Glück, unser Frohsinn, unser Segen, unser guter Hausgeist sein. So hatte ich ihr Bild vor mir. Es war ein Stück innerer Verbundenheit und ein großer, tiefer Dank, der in dem Zettel steckte. Ich wurde durch ihn immer wieder an ihre liebende Hilfe erinnert. Ich habe den Zettel weggeschmissen. Zum Geburtstag sende ich ihr den Glückwunsch, dass sie sich und den Weg zum 5. Gebot wiederfindet. Mein lieber Hans, du bist auf den Kinderbildern so arg nett. Das erste Bild in langen Hosen. Du passt genau auf, wie man das Fotografieren macht. Das gefällt mir besonders. Warum bist du so dumm, Stunden mit deinen Schulaufgaben zu vertrödeln? Mach es doch besser und schneller und gründlicher in weniger Zeit. Mutti kann hier wenig zum Spielen kaufen, sie hat kein Geld. Mutti hat noch Uhrenmachwerkzeug von mir. Willst du dir mit Fleiß etwas davon verdienen? Schau, das ist der Weg zum Glück im Leben. Briefende. Herder antwortet auf diesen Brief am 4. Advent: Hab Dank für deinen lieben gestrigen Brief. Hans hat die Worte von dir mit Bedacht sich angehört und sich sein Teil herausgeholt. Sonja war wütend darüber und Erfolg hat es wohl nicht. So, ich lass es bewenden hier mit dem Lesen der Texte. Müssen wir uns drüber unterhalten, was vergeben ist. Ich kann es verstehen und ich entschuldige ihn nicht. Ist okay, das in der Antwort zu belassen?
Man kann es nicht entschuldigen, aber man darf es durch Jesus vergeben.
Ich denke, manche Leute haben den Glauben, da habe ich den größten Respekt davor. Das ist mir in der Weise, habe ich das nicht.
Weitere Fragen?
Wie lange hat Ihr Vater noch gelebt? Wie lange hat Ihr Vater noch gelebt nach der Entlassung?
Mein Vater ist sehr, sehr alt geworden. Er ist 97,5 Jahre geworden. Er ist gestorben 1993, geboren ist er 1895. Und er hat sein ganzes Leben an seinen Rechtfertigungen festgehalten. Es gab nie ein Zögern, nie ein, auch in den Briefen, ich habe nichts Entsprechendes gefunden.
Es war mich wieder sehr eindrücklich zu hören, einfach auch dieses kollektive Verdrängen. Und wenn man jetzt diese Biografie hört, wenn man diese Briefwechsel mitbekommt, ich weiß es, das ist vielleicht ein bisschen nicht möglich in dem Sinne, in einem Satz zu erklären, aber dennoch, es würde mich interessieren, es ist ja nicht nur ein Phänomen, das jetzt in Deutschland passierte, ich denke, das ist ein Grundmuster, das immer wiederkehrt. Wie können Sie das irgendwie bildlich darstellen? Was läuft da ab? Gut und Böse. Unterscheidung. Da kommen wir zur Frage der Moral, klar der Erziehung. Mir kam unter anderem auch das preußische Reich in den Sinn, das ist ja genau diese Grundlage. Mhm. Was hat es zu tun mit der Seele des Menschen, mit Unterscheidung von Gut und Böse? Und wie kann man das einfach so wegwischen?
Das ist für mich das Erstaunliche gewesen bei der Bearbeitung von diesen Texten, den Briefen und den Zeitdokumenten. Wie sehr mein Vater bereit war, Nazi zu werden. Es ist nicht, dass der Nationalsozialismus die Nazis machte, sondern diejenigen, denen diese Mentalität entsprochen hat, die sind mit fliegenden Fahnen dann hingegangen, dazugegangen. Und was ich gesehen habe in diesen Briefen, ist, wie zerstörerisch diese Art von Erziehung, dieser Gehorsamkeitsdrill ist, dass der Seele zerstört. Und mein Vater hat sich, und da ist er kein Einzelfall, ich habe sehr breit recherchiert, auch bei anderen Beispielen. Er hat das Gefühl gehabt, er handelt moralisch richtig, moralisch gut. Das heißt, für ihn war das Gut und Böse in diesem nationalsozialistischen System. Und das ist das Schlimme zu sehen, wie sehr eine Seele verwüstet werden kann, wenn Gehorsam gefordert wird und gleichzeitig damit Mitgefühl irgendwo immer weniger wird und weggeht.
Ich würde Sie gerne fragen, wie Ihr Buch aufgenommen wurde. Was für Kritik hat es ausgelöst? Was für Zustimmung hat es ausgelöst? Und gab es auch Töchter, Söhne von anderen Tätern, aber auch von Opfern, die also halt ihre eigenen, die sich dadurch ermutigt gefühlt haben, jetzt über ihr eigenes Schicksal zu sprechen? Denn ich glaube, das ist wahrscheinlich das Allerschwierigste. Sie haben es ja auch selbst dargestellt, wie viel Kraft es braucht, also auch aufrichtig und ehrlich, so objektiv wie möglich, soweit man das überhaupt kann, also hier die eigene Biografie, also auch offen zu legen.
Ja, da kann ich Ihnen von einer Situation erzählen, wo ich dieses Buch in Ansbach vorgestellt habe, dem Ort, wo mein Vater so gewütet hat. Und das war sehr, sehr eindrücklich. Ich bin voller Angst hingefahren. Und nach dem Vortrag fingen Leute an, es war ein sehr gut besuchter Vortrag, die Leute fingen an, die eigenen Lebensgeschichten im Plenum zu erzählen. Und was damals besonders ankam, war, ich hatte mehr aus Erziehungsbüchern und über Erziehung gesprochen. Und da sagte einer, er wäre immer der Meinung gewesen, sein Vater war kein Nazi. Aber diese Erziehungsprinzipien, da würde es ihm klingeln, das würde er kennen. Und er meinte dann, er geht jetzt den Koffer, den er im Speicher stehen hat, mit den alten Dokumenten und geht den öffnen. Sowas ist für mich immer sehr, sehr berührend, wenn das Buch das auslösen kann.
Sie waren etwa 9 Jahre alt, als Ihr Vater nach Hause kam.
Ja.
Wie war das, als Ihr Vater nach Hause kam?
In der ganzen Zeit, in der mein Vater inhaftiert war, habe ich mir natürlich einen Vater ausgemalt. Ich habe ihn dann in dem Buch auch genannt, den Patchwork-Vater, mit all den positiven Eigenschaften, die ich so bei Vätern von Freundinnen gesehen habe. Und dann kam er, ich war 9 Jahre, und es kam ein ganz anderer Mann als den, den ich erwartet hatte. Ich hatte sehr Angst vor ihm. Aber auch das war in der Familie, konnte man nicht darüber reden. Und mein Vater hat ein Jahr mit der Familie gelebt und hat dann eine Arbeitsstelle in einem anderen Ort gefunden und wurde dann zum Wochenendvater. Meine Eltern haben sich nie getrennt, obwohl gewaltige Kämpfe zwischen ihnen waren.
Ich hätte auch noch eine Frage an Sie. Ich spüre auch aus Ihren Ausführungen, dass da auch bei Ihnen stark innere Kämpfe da sind. Das habe ich auch heute Abend irgendwie noch gespürt. Wo stehen Sie so selber in diesem Prozess drin jetzt? Können Sie dazu was sagen?
Ich denke, es ist eine Illusion, auch das Wort, man hat es verarbeitet. Das sind Sachen, die sind so tief, dass das ein Prozess ist, wo es darum geht, wie geht man damit um. Und ich hätte, bevor ich das Buch veröffentlicht habe, nicht über meinen Vater sprechen können. Und ich kann heute sehr viel leichter mich auch innerlich davon distanzieren. Ich bin nicht mehr so, wie soll ich es nennen, so verwoben damit. Aber natürlich, es bewegt mich, wenn ich dann diese Sachen immer wieder auch mitkriege, natürlich.
Ich fand das sehr beeindruckend. Vielleicht noch ganz zwei, drei Gedanken. In der Biografie, in der Suche nach den Biografien der Kinder von den Tätern, da habe ich vielleicht drei oder vier verschiedene Reaktionsmuster entdeckt. Also einmal gibt es die Gruppe, die als persönlichen Lösungsausbruch aus dem Dilemma sich einfach für eine Haltung des Hasses entscheidet. Also zum Beispiel der Sohn von dem Frank, dem Gouverneur von Polen, der ja in den 80er Jahren, glaube ich, ganz böse und wüste Verwünschungen zu seinem Vater geschrieben hat. Dann gab es diese Gruppe, die eben so viel Freundlichkeit von den Vätern erhalten haben, dass sie das einfach nicht wahrhaben wollen und die ihr Leben lang probieren, alles zu beschönigen und ihren Vater zu verteidigen. Also die Emmy Göring, die von Göring die Tochter oder die Tochter vom Himmler.
Es tut auch der Schirach.
Und in gewisser Weise auch der Schirach, obwohl er auch mit seinem Vater ins Gericht geht, besonders darüber, dass ähnlich wie Sie berichten, er im Grunde genommen es furchtbar findet, dass er letztlich keine Schuldeinsicht, keine Erkenntnis hatte über sein eigentliches Versagen, sondern auch bis zum Tode geschwiegen hat. Ähnlich wie Sie auch erlebt hat, nach 20 Jahren Gefangenschaft des Vaters, einen Vater wiedergefunden zu haben, der letztlich durch die lange Haft keine Schulderkenntnis bekommen haben. Nicht? Und dann gibt es eben Leute, die sich dem aussetzen. Und ich finde, die sind immer auch in der Gefahr, die also sehr stark aufarbeiten, dass sie selber bei so einem Aufarbeitungsprozess draufgehen. Nicht? Also das ist eine extrem anspruchsvolle Sache. Und dieses Spannungsfeld habe ich zum Beispiel bei dem Bormann, bei dieser Biografie von dem Bormann erlebt, wie er immer wieder versucht zwischen seinem Vater und als Täter und als liebender Vater und kommt nicht raus. Also die Gefahr, dass man dabei zerstört wird, ist sehr groß. Was mir auch in Ihrem Vortrag nochmal aufgefallen ist, dieses Zitat auch, also aus dieses Erziehungsbuch der Zeit. Und ich finde einfach, dieses Schreckliche, dieses Gehorsamsprinzip, also ich finde, es ist so viel Unglück passiert durch ein fehlgeleitetes Gehorsamsgefühl. Dass Kinder brauchen ja den Schutz des Gehorsams am Anfang, aber wie sozusagen die Würde der Kinder durch diesen übertriebenen Gehorsamsvorsatz zerbrochen wurde und wie sie sozusagen als gebrochene Persönlichkeiten dann empfänglich geworden sind. Das finde ich ein großes Schicksal auch der deutschen Geschichte, dieser Missbrauch des Gehorsamsprinzips. möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Ich denke, dass letztlich nach 45 und nach 89 es trotzdem gefehlt hat an einer Kultur der Versöhnung, wo auch den Menschen Anleitungen gegeben worden sind, neben der Bestrafung weitere Akte zu tun, um Täter und Opfer zusammenzubringen. Also auch nach dem durchaus fehlerhaften Vorbild der Südafrikanischen Wahrheitskommission, wo man doch sehr viel mehr getan hat, um Täter und Opfer zusammenzubringen, dass es weitgehend ausgegangen ist. Was mich auch persönlich jetzt bei Ihrem Vortrag auch erschüttert hat, ich bin ja in den 50er Jahren geboren und ich bin in meiner ganzen Jugend keinem einzigen Menschen in Berlin, in der zerstörten Stadt, keinem einzigen begegnet, der sich als Nazi bekannt hat. Ja.
Es gab keinem einzigen. Es gab
also
keine.
Ein Volk voll unter Verdrängung. Ja. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, für Frau Althaus. Ich glaube, das war für uns alle sehr bewegend, auch wie klar Sie gesprochen haben. Man spürt richtig, dass jeder Satz, jedes Wort von Ihnen zutiefst authentisch ist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe es als einen sehr wertvollen Abend empfunden. Ich wollte Ihnen auch sagen, wir werden versuchen, für diejenigen, die sich interessieren, vielleicht können Sie sich auch noch als Gästebuch eintragen, es würde uns eine besondere Freude machen, dem einen oder anderen, wenn Sie es erlauben, auch Ihren Vortrag zukommen zu lassen. Ist das unter Umständen möglich? Wir würden es selber drucken oder so, je nachdem, wie Sie es sehen.
Müsste ich nochmal, glaube ich.
Nee, da sollten Sie nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Jetzt, glaube ich, geht noch ein Körbchen herum. Also so nebenbei, diese Gedenkstätte hat keine öffentliche Unterstützung. Es ist also eine sehr selbstfinanzierte Sache. Wir sind auch sehr froh, dass wir bis jetzt so gut durchgekommen sind und hoffen auch, dass es weiter so gut geht. Also vielen Dank auch für Ihre Mitwirkung. Dann darf ich vielleicht noch, während das Körbchen durchgeht, Brigitte Bösch und die Dorothea Schwaliner, ich möchte Sie einfach ehren, wir haben ja so viele ehrenamtliche Helfer im Hintergrund, die dafür besorgt sind, dass die ganze Sache klappt. Und die Brigitte Bösch dort hinten, das ist eine schöne Frisur heute Abend, die hat uns den Apero vorbereitet und auch selber gebacken. Und ich möchte ihr sehr, sehr herzlich danken, und auch die Annette Schwaliner und der Peter Schulz und die Florence, das sind alles ganz wertvolle Menschen, die im Hintergrund mitarbeiten, sonst könnten wir diese Gedenkstätte nicht offen halten. Laden Sie auch immer wieder Freunde ein und wenn Sie zwischendurch mal einen Kaffee trinken wollen oder eine Zeitung lesen wollen, seien Sie jederzeit ganz herzlich willkommen. Viele Menschen, die so hier vorbeigekommen sind, sind doch letztlich, obwohl es jeden Tag über zwischen 5 und 20 sind, es sind doch schon also 7.000, 8.000 Menschen durchgegangen in den letzten Jahren. Und alle sagen immer wieder, es ist so eine Ruhe hier, man kommt, man erdet gedanklich sozusagen, man kommt zur Ruhe und man empfindet es als Wohltat, hier zu sitzen, einen Kaffee zu trinken, Zeitung zu lesen oder ein Buch herauszunehmen, nachzudenken. Also seien Sie jederzeit ganz, ganz herzlich willkommen. So, dann gibt es jetzt auch den Apero und
Dankeschön.
Noch einmal, liebe Frau Althaus, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war
ja,
eine
ich
große
danke Ihnen.
Wir werden auch das Buch von Frau Althaus hier dann auch zum Verkauf anbieten. Sie wissen ja, wenn Sie hier reinkommen, wir haben keine Betreuung, keine Bewachung, keine Kasse. Da steht eine kleine Kasse, also wenn man böse will, kann man die auch in die Hosentasche nehmen und mitnehmen. Also man kann sich hier eine Bücherbank, Bücher kaufen, den Betrag in die Kasse tun und dort kann man sich Bücher zum Lesen auch ausleihen, mit der Bitte, sie wieder zurückzustellen. Das ist eine immer wertvoll werdendere Sortiment, also auch Aufarbeitung, Schicksale von Kindern, von Tätern, von Kindern, von Opfern. Und es wächst so allmählich. Und es ist wirklich wird eine kleine Bibliothek, die wirklich gute Literatur
weitergibt. Also dieses Buch werden Sie auch hier zum Lesen finden und wir werden auch einige Exemplare kaufen, dass Sie das auch erwerben können. So. So, jetzt kommen Sie gerade rein. So, dann können wir das ausschalten.
Das reicht noch nicht.
Ja. 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 Ja